ehrlich gesagt, der Beschluss der Union, wo und wie neue Atomkraftwerke gebaut werden, den habe ich so noch nicht gesehen. Deswegen ist das zum Großteil auch einfach Klimbim, was die da machen, weil ein solches Projekt braucht 20 bis 25 Jahre und die Energieversorgungsprobleme in Deutschland haben wir jetzt.
Willkommen in unserem Podcast Energieaustausch. Ich bin Sönke Tangermann, einer der Vorstände von Green Planet Energy. Wir sind eine Energiegenossenschaft, genau genommen die größte in Deutschland, mit über 43.000 Mitgliedern. Wir möchten in diesem Podcast, in diesen bewegten Zeiten, über die verschiedensten Themen der Energiewende und wie man sie zu einem Erfolg machen kann, sprechen. Mein heutiger Gast, über den ich mich sehr freue, ist Dr. Konstantin von Notz. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag und sitzt unter anderem auch im Atomenergieuntersuchungsausschuss. Ich freue mich darüber, mit ihm über verschiedene Themen der Energiewende, aber auch zum Beispiel über die mögliche Rückkehr zur Atomenergie sprechen zu können. Ich freue mich sehr über das Gespräch mit ihm und wünsche euch viel Spaß dabei. Das Thema Energiewende haben wir deshalb, weil es eigentlich um das Thema Erderhitzung geht, um die Begrenzung der Erderhitzung. Wir sehen, dass es Überschwemmungen gibt, es gibt Brände, wie jetzt gerade in Los Angeles. Es gibt Wasserknappheit, daraus folgende Migrationsbewegungen. Also es ist eigentlich ein Riesenthema. Es betrifft uns alle und trotzdem ist es zurzeit nicht wirklich ein Thema, das auch die Politik tatsächlich umtreibt. Wenn wir den Wahlkampf betrachten, nimmt es keinen großen Stellenwert ein. Warum nicht?
Ich weiß gar nicht, ob ich die Analyse hundertprozentig teile, weil zahlreiche Probleme, über die wir an erster Priorität im Augenblick sprechen, sind indirekte Folgen der Klimakrise. Der gesamte Bereich der Migration, aber auch die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Planeten haben häufig auch was mit der Erderhitzung zu tun. Und insofern spielt das Thema bei ganz vielen tatsächlich im Augenblick an erster Stelle diskutierten Themen mit rein. Und für meine Partei und mich ist es sowieso ein ganz wichtiges Thema. Ich mache ja selbst Sicherheitspolitik, aber die Klimakrise ist eben auch ein ganz wichtiges sicherheitspolitisches Thema. Und insofern glaube ich, es ist schon sehr stark da, aber wird im Augenblick tatsächlich überlagert von anderen sehr schwierigen Herausforderungen, die ja auch ganz unbestreitbar auf der Tagesordnung stehen.
Und liegt es nur daran, dass diese anderen Themen einfach so viel wichtiger sind, so viel größer sind als das Thema Energiewende? Oder warum? Ich meine, ich verstehe, dass das Thema an sich eine Bedeutung hat und Auswirkungen hat, aber die Leute bewegt es gerade nicht sehr, sozusagen. Und das hat ja auch Einfluss auf die Wahlentscheidung. Wen wähle ich, wenn das gar kein Thema für mich ist gerade, das Thema Energiewende?
Also da gibt es, glaube ich, zwei Aspekte. Das eine ist, dass es natürlich auch aufgrund von ökonomischen Logiken Widerstand gibt gegen diese Transformation, gegen diese Veränderung, weil eben mit dem Verkauf von fossilen Brennstoffen unglaublich viel Geld verdient wurde und auch wird. Und wenn man solche Geschäftsmodelle sozusagen auch nur als Nebeneffekt eben schwächt oder beseitigt, dann gibt es dagegen harten Widerstand. Und dann ist natürlich auch eine so wesentliche Veränderung in einem so wesentlichen Bereich wie der Energieversorgung, was ja sozusagen große gesamtgesellschaftliche Fragen betrifft, aber eben auch sehr individuelle, sozusagen bis hin in den eigenen Keller, wie versorge ich mich mit Energie, verlangt den Menschen Veränderungsbereitschaft ab. Und in Zeiten, in denen sowieso ein hoher Veränderungsdruck da ist, ist das sozusagen zusätzlich eher ein Stressmoment oder etwas, was man jetzt nicht auch noch auf die Agenda gedrückt haben will. Und insofern gibt es vielleicht sogar auch tiefenpsychologische oder eher so etwas verborgene Mechanismen, warum man jetzt keine Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wir sehen es ja an den Extremwetterereignissen und den Folgewirkungen, die wir eben schon angesprochen haben. Es kommt auf ganz vielen Bereichen das Thema. Und wenn wir eine gute und sichere Zukunft schaffen wollen politisch, dann müssen wir eben uns diesem Thema stellen.
Ja, denn letztendlich, die Story der Energiewende ist doch eigentlich eine sehr attraktive. Und trotzdem gelingt es aber nicht, das Attraktive an dieser Geschichte nach vorne zu spielen. Das wirklich attraktiv zu, diese Veränderung, die ja auch mit Härten verbunden ist, aber eben ja auch viele sehr attraktive Seiten hat, das nach vorne zu bringen, ins Bewusstsein der Leute zu bringen, das funktioniert nur sehr, sehr begrenzt, oder?
Also so apodiktisch negativ würde ich es nicht sehen, weil man muss ja einfach, gerade wenn man jetzt Mitglied der Grünen ist, wie ich, sehen, dass es ein Thema ist, was schon viele Leute bewegt und ja auch politisch getragen wird. Und wenn Sie sehen, jetzt in unserer Partei sind seit dem Ende der Ampel sind 25.000 Menschen eingetreten in die Partei. Aus vielen Gründen, die Menschen machen sich Sorgen um die Demokratie und um Rechtsstaatlichkeit, aber eben auch das Thema Klimakrise ist ein ganz dominierendes. Und insofern würde ich es so pauschal nicht sagen, dass die Menschen grundsätzlich nicht interessiert. Und es gibt eben nicht so etwas wie den, sage ich mal, sterilen gesamtgesellschaftlichen Diskurs, der vollkommen unemotional kühl analysiert, welches Thema im Augenblick vorne auf der Agenda steht, sondern wir leben in einer Gesellschaft, in der natürlich auch aufgrund von medialen Logiken und auch Interessen bestimmte Themen gepusht werden und andere weniger, jetzt ohne da die große Verschwörung draus zu machen, sondern es gibt einfach Interessen. Und man muss schon was dafür machen, dass man auch über die wichtigen Themen redet. Und ich verstehe das so, dass Sie diesen Podcast machen, unter anderem damit genau das passiert.
Ja, nach der Wahl möchte ja Ihre Partei, möchten Sie vielleicht auch selbst Teil der Bundesregierung sein? Und die Frage ist ja, wie werden Sie sich da verhalten in dieser Phase? Es gibt eben viel zu erreichen, es gibt auch viel zu verlieren. Wir haben schon gehört, dass die Grünen angekündigt haben, die Sektorziele für die CO2-Einsparungen wieder einzuführen, nachdem man sie ja gemeinsam in der Ampel abgeschafft hat. Aber es gibt auch viele Themen, die wieder nach vorne kommen. Ja, die CDU pusht das Thema Atomenergie, Laufzeitverlängerung für Kohlekraftwerke, diesmal nicht von Atomkraftwerken. Das hätte man gerne gehabt. Und was mir so schwer fällt, ist letztendlich, es gibt ja so wahnsinnig, wenn wir es jetzt mal am Thema Atomenergie festmachen, ja, es gibt so wahnsinnig viele Argumente, die dagegen sprechen, die auch niemand wirklich entkräften kann, wo die Debatte aber unvollständig in der Argumentation geführt wird. Also zum Beispiel, Atomkraftwerke sind nicht nur gefährlich, wenn sie einen Unfall haben, sie verursachen nicht nur riesige Probleme mit der Endlagerung, die alle auf die Gesellschaft abgeladen werden. Sie sind wahnsinnig teuer. Beispiel Hinkley Point C in Großbritannien, das gerade im Bau ist, über 50 Milliarden Euro, braucht 16 Cent pro Kilowattstunde, um überhaupt finanziert werden zu können, was das Doppelte ungefähr des aktuellen Marktpreises ist. Also es ist wirklich wahnsinnig problematisch, auf Atomenergie mit guten Argumenten zu setzen, und trotzdem passiert das. Jetzt kommen Sie von den Grünen, sagen, ja, das sagen wir ja auch, ja. Aber letztendlich ist ja die Frage, wenn Sie tatsächlich mal mit der CDU zusammen regieren wollen, was steht eigentlich dahinter, dass die CDU sich für sowas einsetzt? Jetzt mal abseits von, sag ich mal, so populistischen Erwägungen. Sie müssen ja sich auch mal in die Schuhe der CDU stellen. Was sind die Argumente?
Also erstens muss ich mich zum Glück nicht in die Schuhe der CDU.
Wenn Sie mit denen verhandeln wollen, CDU müssen Sie stellen, wissen, was Sie wollen.
Das ist immer richtig. Ja. In Schleswig-Holstein regieren wir ja sogar mit Ihnen.
Ja.
Die Sozialdemokratie hat in den letzten 4 Legislaturperioden 3-mal mit der CDU regiert und hat, glaube ich, auch eher eine atomkritische Haltung. Ehrlich gesagt, der Beschluss der Union, wo und wie neue Atomkraftwerke gebaut werden, den habe ich so noch nicht gesehen. Deswegen ist das zum Großteil auch einfach Klimbim, was die da machen, weil ein solches Projekt braucht 20 bis 25 Jahre und die Energieversorgungsprobleme in Deutschland haben wir jetzt. Deswegen, sage ich mal, muss man da meiner Ansicht nach realpolitisch drauf gucken und das kann ich jedem nur sehr empfehlen.
Ich meine, was ist das Argument hinter dem offensichtlich falschen Argument?
Also, jetzt sozusagen, ich habe in meinem eigenen Wahlkreis ein Atomkraftwerk gehabt, gegen das ich lange und am Ende auch erfolgreich demonstriert habe und Krümmel. Und deswegen, also mich braucht niemand abzuholen bei der kritischen Betrachtung von der Energiegewinnung durch die Spaltung des Atoms. Trotzdem muss man ja sagen, so eindeutig, wie Sie das jetzt darstellen, verläuft die Diskussion ja nicht. Übrigens auch nicht bei den Leuten, die die Klimakrise bekämpfen. Es gibt ökologisch orientierte Menschen auf diesem Planeten, die sagen, gerade wenn es darum geht, den CO2-Ausstoß zu verringern, ist Atomkraft ein Weg. Das ist nicht meine Antwort. Ja. Ja, ich bin da entschieden dagegen.
Also Sie
ich
sagen tatsächlich. Nur,
ich sage so eindeutig und sozusagen, es ist einfach eine mathematische Formel und die Leute müssen nur einfach mal Zeitung lesen, dann kommen sie schon darauf, was falsch oder richtig ist. So ist es politisch halt häufig nicht, sondern sie müssen um gesellschaftliche Mehrheiten ringen und argumentieren. Und so eindeutig die Haltung in Deutschland dort mehrheitsmäßig lange war, ja, und über die haben wir ja den Atomausstieg sozusagen politisch durchgesetzt bekommen. So, sage ich mal, uneindeutig ist es derzeit. Und jetzt kann man sagen, die Physikerin Angela Merkel findet den Atomausstieg immer noch richtig. Das tut sie nämlich. Und Merz und Linnemann haben da irgendwie eine diffuse Haltung zu. Sie wollen nicht sagen, wie der Müll entsorgt wird. Sie wollen nicht sagen, wo ein neues Atomkraftwerk gebaut wird. Sie können nicht sagen, wie das finanziert werden soll. Es gibt praktisch keine Unternehmen, die bereit sind, sich auf so ein solches Wagnis einzulassen. Es gibt keine Versicherungsfirma, die Ihnen diese Hochrisikotechnologie angemessen versichert. Das können Sie alles sagen. Trotzdem gibt es sozusagen dieses diffuse Meinungsbild. Wir ziehen in diesen Wahlkampf mit einer eindeutigen Position zu dem Thema. Und wir werden dafür streiten, dass diese Position sich durchsetzt. Auch falls wir Koalitionsverhandlungen führen. Nur eines muss man doch sozusagen in der Logik von Demokratie einfach sehen, ja. Die Bundesrepublik wählt jetzt einen neuen Deutschen Bundestag, den 21. Deutschen Bundestag. Und an diesem 23. Februar, diesem Sonntag, an diesem Tag entscheidet sich mehrheitsmäßig, was für Koalitionen überhaupt möglich sind. Und dann wird es Verhandlungen geben. Ja? Wie diese ausgehen und was nachher in einem Abwägungsprozess sozusagen sich rausmändelt, das kann Ihnen niemand hundertprozentig vorhersagen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie die Position stärken wollen, dass Deutschland beim Atomausstieg bleibt und konsequent auf erneuerbare Energien setzt, dann glaube ich, kann man schon sagen, dass man am besten die Grünen wählt.
Ich möchte noch einmal auf ein Thema kommen, was uns ja alle ganz aktuell sehr berührt und bewegt, nämlich der Rechtsruck, den wir ganz allgemein in der Welt betrachten. Wir sehen Trump, wir sehen viele europäische Regierungen, die nach rechts wandern. Wir sehen den Erfolg der AfD. Wir sehen letztendlich, dass Themen wie Solidarität und Zusammenhalt vielleicht dabei gar nicht so eine große Rolle spielen. Wir sind eine Genossenschaft, die eigentlich für dieses Thema stehen. Ja. Ist dieser Rechtsruck auch ein Ausdruck einer verfehlten Politik, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, gerade auch in den ländlichen Regionen, wo ja dieser Rechtsruck besonders stark ist?
Also erstmal, glaube ich, ist tatsächlich, und da stimme ich völlig überein, einer der spannenden Aspekte an dem Phänomen, dass er eben praktisch überall stattfindet. Mhm. In allen liberalen Demokratien westlichen Typs gibt es diesen Zug zum Autoritären, für die einfachen Antworten, für die Lösung ohne Schattierung, unabhängig davon, wie umsetzbar die jeweilige Forderung ist. Und deswegen verbieten sich auch irgendwie monokausale Erklärungen, weil hier in Deutschland wird ja häufig gesagt, Mensch, also die AfD, die ist ja ohne die Flüchtlingspolitik von Merkel gar nicht vorstellbar. Mhm. Und dann stellt man fest, dass Länder wie die Niederlande und Österreich, da sind die AfD-ähnlichen Parteien längst die stärkste Fraktion. Die haben eine ganz andere Politik für Geflüchtete gemacht als Deutschland 2015. Insofern ist die Problematik sehr viel komplizierter, als sie auf den ersten Blick scheint. Ich glaube, es kommt vieles zusammen, sozusagen. Und wenn man in die, sage ich mal, Selbstverantwortlichkeit von Parteien geht, dann wahrscheinlich auch die große Selbstzufriedenheit, die es sozusagen mit den Demokratien westlichen Typs in den letzten 30 Jahren gegeben hat. So das Ende der Geschichte und ab jetzt sind wir alle Demokratien und wir müssen noch die Friedensdividende einfahren und das wird schon alles laufen. Das hat sich nicht bewahrheitet und stattdessen hat man jetzt eine sehr ernsthafte Krise des demokratischen Gemeinwesens, weil diese rechtsextremen und extrem rechten Parteien eben tatsächlich die Demokratie angreifen und wenn sie an die Macht kommen, das wage ich mal als Prognose, alles daran setzen, demokratische Wahlen zu beseitigen. Ja, genauso wie unabhängige Gerichte oder eine freie Presse zu beseitigen. Und insofern ist das eine sehr ernste Bedrohung. Und ja, da liegt natürlich eine Verantwortung bei den Parteien, die in den letzten Jahrzehnten auch regiert haben. Auf der anderen Seite, auch hier gilt, die Menschen, die Wählerinnen und Wähler, die Bürgerinnen und Bürger, sind ja keine unmündigen Kinder, die irgendwie nur reagieren und wenn, ja, und im Zweifel halt trotzig, sondern Gesellschaften haben schon auch eine gemeinsame Verantwortung. Das wissen wir aus der deutschen Geschichte. Wenn man sich dazu entscheidet, Leute zu wählen, die die Demokratie abschaffen wollen, ist das vor allen Dingen sehr gefährlich.
Was können wir tun?
Ja, also
wenn wir so selbstzufrieden waren, haben wir ja was falsch gemacht.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir auf die großen Herausforderungen, die da sind, die Klimakrise, die damit mit verursachten großen Migrationsdruck, den es gibt und den Umgang ja, mit globaler Gerechtigkeit, mit den Fragen globaler Gerechtigkeit, aber auch mit der enormen Aggression, die von Autokratien auf der Welt ausgehen, also imperialistischen Aggressionen aus Russland, aus China, dass wir darauf Antworten finden müssen. Und wir versuchen das mit meiner Partei und andere auch. Und man muss sagen, wenn man jetzt sieht, ohne das Problem kleinzureden, die AfD steht im Augenblick bei 18%, dann wählen 82% ja nicht die rechtsextreme Partei. Trotzdem soll man sich darauf nicht ausruhen. Und man sieht ja in den USA, dass es auch ernsthaft schiefgehen kann. Und insofern muss man sich selbst überprüfen. Und ich glaube auch die Art und Weise, wie wir die Wirklichkeit rezipieren, also wie auf Social Media diskutiert wird, wie die Algorithmen sind und sozusagen, was da nach oben gestellt wird oder wie die Algorithmen funktionieren oder wie wenig transparent ist, was eine Information ist oder zumindest irgendwie ein Beitrag nach journalistischen Kriterien und was einfach esoterischer Wahnsinnshumbug ist. Diese Dinge sind im Social-Media-Bereich total verschwommen. Und insofern glaube ich, auch die Art und Weise, wie wir diskutieren, müssen wir diskutieren.
Okay. Wenn wir auf das Thema Energiewende, um dazu nochmal einen Bezug herzustellen, kommen, kann die einen Beitrag dazu leisten?
Also ganz sicher ist es so, dass eine unserer großen Verletzlichkeiten die Abhängigkeit von fossilen Energien in den letzten Jahrzehnten war. Und Russland hat diese Karte brutal vorbereitet und dann auch sehr hart gespielt. Und das, was jetzt nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Februar 2022 passiert ist, eben ganz klar auf erneuerbare Energien zu setzen und zu sagen, da liegt die Zukunft und wir müssen autarker werden und damit auch selbstverantwortlicher. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, der eine Demokratie auf so einer sicherheitspolitischen Seite auch tatsächlich schützen und absichern kann.
Ja.
Gibt viele andere Aspekte, aber das ist auf jeden Fall ein wesentlicher.
Damals hat ja sogar Herr Lindner die Erneuerbaren als Freiheitsenergie bezeichnet, was ja auch interessant war, das mal von dem zu hören.
Ja.
Das war ja eigentlich so ein bisschen auch ein Höhepunkt, sag ich mal, ja, für die Erneuerbaren. Wie sehen Sie das eigentlich in Zukunft? Glauben Sie, dass, nachdem ich ja schon am Anfang gesagt habe, das Thema ist gerade kein sehr großes Thema sozusagen in der Bevölkerung, das bewegt die Leute gerade weniger, wird dieses Thema wieder hochkommen? Wird das Thema wieder populärer werden?
Also ist es meiner Ansicht nach durch viele andere Themen, die davon berührt sind, mittelbar berührt sind, ist es auf der Tagesordnung? Und nehmen wir die Diskussion und die Aufregung um das Heizungsgesetz, da sehen Sie ja, wie unmittelbar betroffen die Menschen von diesen Fragen sind. Und insofern ist diese Frage, wie sichern wir unsere moderne Gesellschaft energiepolitisch ab und wie schaffen wir eine souveräne, irgendwie demokratisch organisierte, gerechte Energieversorgung, das ist eine der zentralen Zukunftsfragen und wir sehen das auch als eine der ganz zentralen Zukunftsfragen.
Ja. Aber letztendlich sind das immer so Themen sozusagen, die mittelbar da rauskommen. Ja? Aus dem Klimawandel sehen wir Migrationsbewegungen. Wir sehen, dass zum Beispiel fossile Energieträger als Machtinstrument eingesetzt werden. Aber sozusagen diesen Schluss daraus zu ziehen, was wir tatsächlich tun müssen, das ist ja auch das Wichtige, dass das Konjunktur hat. Dass der richtige Schluss daraus gezogen wird.
Das ist absolut richtig. Und wenn Sie sich angucken, wie zentral das Thema der Klimakrise in Deutschland, ich sag mal, im Durchschnitt der letzten 10 Jahre gesehen wurde, muss man sagen, dass die Menschen das schon sehr klar im Fokus haben. Und das ist auch anders als in vielen anderen Ländern. Deswegen, ich würde sagen, wir führen hier schon die richtigen Diskussionen.
Ja.
Aber wie es so ist, in einer sozusagen Welt, die von vielen Herausforderungen und Krisen gebeutelt ist, spielen eben auch andere Dinge mit rein. Und der Krieg Russlands gegen die Ukraine, den ja viele nicht vorhergesehen haben und den viele nicht wahrhaben wollten, bis zum Tag, an dem er ausgelöst wurde, ja, dass eben in Europa wieder Panzer über Grenzen fahren und dann Zehntausende von Menschen ermordet werden, fallen, Vergewaltigungen, Kindesentführungen. Das können Sie nicht vom Tisch wischen, diese Thematik und auch diese Sicherheitsthematik, indem Sie sagen, Ganz ehrlich, eigentlich das Wichtigste ist ja die Frage, wie wir uns mit Energie versorgen. Man kann sagen, dass anhand dieses grauenvollen Konfliktes mitten in Europa diese Thematik nochmal sehr transparent geworden ist für die Menschen. Nämlich, dass dieser Ansatz, so wir bauen eine große Leitung, die legen wir da durch die, durchs Meer und dann passt das schon für uns, dass die Welt eben so unkompliziert nicht ist. Und uns haben ja viele befreundete Länder jahrelang vor dieser Blauäugigkeit gewarnt und Deutschland ist da trotzdem in diese Falle getappt. Aber jetzt führen wir die Diskussion anders und die politische Realität der letzten 3 Jahre war auch eine andere. Und insofern glaube ich, in dieser Krise sind wir einen guten Weg eingeschlagen.
Jetzt sagt ja niemand, Energiewende ist das einzig wichtige und alleinige Thema. Und trotzdem frage ich jetzt mal, wäre die Welt oder sagen wir mal die aktuelle Lage, die wir hier in Europa zumindest sehen, auch mit dem Krieg oder ganz besonders mit dem Krieg in der Ukraine eine andere, wenn wir nicht so abhängig gewesen wären von fossilen Energieträgern?
Also das ist sehr, sehr schwer zu prognostizieren, aber ich glaube, einfach zu sagen ist es, wir wären besser aufgestellt in dieser Krise, wenn wir schon weiter wären.
Ja.
Und in der ersten bundesdeutschen grünen Regierungsbeteiligung 98 bis 2005 haben wir ja mit im Bereich der erneuerbaren Energien eigentlich sehr gute Weichenstellungen getroffen und das Land war schon mal auf einem sehr guten Weg. Und das ist dann über die Jahre immer weiter verwässert worden. Und dann hat man verschiedene Industriebereiche, zum Beispiel die Solarindustrie, einfach durch das Abpfeifen der Förderung in dem Bereich, während Länder wie China da reingebuttert haben ohne Ende, hat man hier ganze Industriebereiche platt gemacht. Ja. Und dafür zahlen wir heute die Rechnung und das finde ich auch persönlich bitter, wie wenig sozusagen die politischen Verantwortlichkeiten in diesem Bereich gesehen werden.
Absolut. Ich muss da auch noch daran erinnern, dass zum Beispiel mit der Diskussion um den Braunkohleausstieg Ende der 10er Jahre ging es ja um den Schutz von 20.000 Arbeitsplätzen in der Braunkohleindustrie. Ja. Gleichzeitig hat man das Ausschreibungssystem für erneuerbare Energien eingeführt, das zu einem deutlich höheren Arbeitsplatzverlust geführt hat, alleine in der Windenergiebranche. Wie erklärt man eigentlich solche Diskrepanzen? Auf der einen Seite wird eine nicht zukunftsfähige Industrie, ich weiß, Sie haben das überhaupt nicht zu verantworten, ja, aber
Nein, wir haben uns dagegen sehr hart gestellt und wir haben in allen Reden im Deutschen Bundestag das aufs Schärfste kritisiert. Trotzdem ist das so, dass sie das hinnehmen müssen, wenn die Menschen an der Wahlurne dann eben trotzdem andere Entscheidungen treffen.
Ja.
Das ändert aber nichts daran, dass wir finden, dass diese Frage der Souveränität bei der Energieversorgung eine ganz zentrale Sicherheitsfrage ist. Und deswegen werden wir an diesen Themen weiterarbeiten.
Ja. Glauben Sie eigentlich, wir haben jetzt 60% Erneuerbare in unserem Strommix. Sehen Sie eigentlich die Hälfte des Weges schon gegangen? Das könnte man ja meinen, wenn man 60% hat.
Also ich würde sagen, man ist einen relevanten Teil des Weges gegangen, aber den eher unbeschwerlicheren Weg. Und wenn man die restlichen 40 schaffen will, dann muss man mit harten Steigungen und schlechtem Wetter die Strecke zurücklegen. Das heißt also, politisch ist das jetzt durchaus eine Herausforderung, die man bewältigen muss. Auf der anderen Seite ist es ein total wichtiges und drängendes Thema. Und wenn man sich zumindest die internationalen Diskussionen anguckt, dann haben die Wichtigkeit dieses Themas die meisten verantwortlichen Player auf der Welt erkannt und sagen, dass da jetzt sozusagen das Relevante passieren muss.
Ja.
Und wir werden dafür auf jeden Fall mit allem, was wir politisch haben, streiten, dass das auch passiert.
Vielen Dank.
Ja, ich danke herzlich. Vielen Dank für die nette Einladung.
Vielen Dank, Konstantin von Notz, für diesen wirklich interessanten Austausch. Ich glaube, es ist klar geworden, dass die Dinge nicht immer so einfach sind und wir wahnsinnig viel Energie da reinstecken müssen, auch das Thema Energiewende zu einem Erfolg zu machen. Wichtig ist dabei, die Wahl steht bald bevor und es ist unheimlich wichtig, dass ihr alle wählen geht, denn nur dann könnt ihr wirklich eure Stimme geltend machen. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern dafür, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und freue mich darauf, euch bald bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Herzliche Grüße.